Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Donnerstag, der 11. Juni 2026. Willkommen zur 97. Folge der Foreign Times. Heute wird es um Polen gehen und dazu begrüße ich recht herzlich Martin Adam. Hallo Martin.
Hallo.
Martin, wer bist du und was machst du?
Ich bin Journalist. Ich lebe in Berlin und habe bis vor wenigen Monaten in Warschau gelebt. Ich habe nämlich als ARD-Korrespondent aus Polen berichtet. Die vergangenen 3 Jahre, ich beschäftige mich schon lange mit Polen, so etwa 20 Jahre. Ich bin nach der Schule mehr oder weniger durch einen Zufall für so ein Freiwilligenjahr, so einen Freiwilligendienst im Ausland in Polen gelandet und hatte so ein Aha-Erlebnis, weil das ist von Berlin aus ja wirklich nicht weit weg, ist ohnehin unser Nachbarland, das zweite große Nachbarland, was wir haben. Und ich lebe jetzt nur wirklich nah an der Grenze von Berlin aus gesehen und kannte dieses Land überhaupt nicht und auch die Menschen in meinem Umfeld kannten das nicht. Und ich hatte wirklich so eine Entdeckung ist falsch, weil das Land war ja da. Ich habe es ja nicht neu entdeckt, aber für mich war es also wirklich was Großes, Unbekanntes. Und seitdem beschäftige ich mich mit Polen. Und ich habe in der Zeit, in der ich in Warschau gelebt habe, die Wahl 2023 miterlebt, also das Ende der rechtspopulistischen Peace-Regierung und den Versuch danach neu anzufangen. Betonung liegt auf Versuch, weil das eben doch sehr schwierig ist und bis heute auch nur in Teilen geglückt ist und habe ein Buch geschrieben darüber. Es heißt Experiment, also das Experiment. Der Titel ist auf Polnisch geschrieben, also mit K, S und Y. Davon darf man sich aber nicht abschrecken lassen. Das Buch an sich ist auf Deutsch.
Ja. Man hat es ja auch verstanden, das Wort dann ist ja nicht so weit weg vom Deutschen. Ne? Aber du bist da quasi hängen geblieben. Ne? So, man liest das auch so ein bisschen aus dem Buch raus. Du bist da hingefahren und irgendwie hat es dich nicht mehr losgelassen, das Land.
Ja, es ist einfach ein wahnsinnig faszinierendes Land. Und also als Privatmensch, aber erst recht dann als Journalist, als Reporter, ist das ein ganz interessantes Spannungsfeld, wenn man über eine Gesellschaft mit wahnsinnig reicher Kultur, mit sehr vielfältiger Geschichte, mit einer sehr aufregenden politischen Landschaft berichtet, was direkt vor der Haustür ist. Also ich melde mich nicht vom anderen Ende der Welt, wenn ich, das ist ja mein Job, ein deutsches Publikum adressiere, sondern alles, was ich mitteile, findet eigentlich immer um die Ecke statt. Und trotzdem wissen davon, ich sage das ohne moralischen Zeigefinger, ja, es ist einfach eine nüchterne Feststellung, wissen davon in Deutschland so wenig Menschen was. Also bis dahin, dass ich immer wieder auch gefragt wurde, als ich in Warschau war, welche Uhrzeit eigentlich gerade in Polen ist. Und das ist dieselbe Zeitzone, in der wir auch leben. Aber das Gefühl ist, Polen ist weit weg. Polen ist völlig anderes System, völlig andere Sprache, darüber wissen wir wenig. Und das treibt mich bis heute um, ja.
Experiment, bezieht sich das auf die Peace-Partei und ihre Regierungszeit oder auf den Versuch, diese Regierungszeit wieder so ein bisschen rückgängig zu machen, zu korrigieren, der neuen Regierung?
Beides tatsächlich. Also mein Argument, mein Gefühl auch, deswegen bin ich so fasziniert von diesem Land, ist, dass Polen auch in der Geschichte und bis heute auch in ganz vielen Aspekten eigentlich weiter ist als wir, schneller war als wir. Wenn man sich anschaut, wie die wirtschaftliche Entwicklung in Polen läuft, wie weit dieses Land in puncto Digitalisierung ist, vieles, worüber wir diskutieren, ob man das wirklich braucht oder nicht und wenn, dann aber ganz langsam und mit vielen Abstimmungen und Glasfaser ausbauen, na, da können wir ja mal schauen und so, das ist in Polen alles schon längst geschehen. Und wenn man von Berlin nach Warschau zieht, wie ich das getan habe, dann fühlt man sich auf einmal ganz merkwürdig, weil man den Eindruck hat, man hat bisher irgendwie auf dem Baum gelebt. Ich spitze jetzt ein bisschen zu, aber dieses Gefühl hatte ich durchaus teilweise. Und auch politisch ist in Polen vieles schneller passiert als woanders auf der Welt. Gar nicht mal nur jetzt in der jüngeren Vergangenheit. Polen hat sich 1791 eine Verfassung geschrieben und hat damit quasi die erste moderne Verfassung Europas gehabt. Weiß kaum jemand, aber ist eigentlich maßgebend für die Entwicklung der europäischen Demokratien gewesen. Und Polen hat eben auch eine rechtspopulistische Partei gewählt, als in Deutschland die AfD noch im Anlauf war, als in Frankreich damals noch der Front National, jetzt Rassemblement National, lange noch nicht in dieser Position war, wo sie heute sind und hat diese 8 Jahre Rechtspopulismus durchlebt. Und das hat durchaus experimentellen Charakter gehabt in dem Sinne, als dass Jarosław Kaczynski, der Vorsitzende und Gründer der rechtspopulistischen Peace-Partei, heißt übersetzt Prawo i Sprawiedliwość, also Recht und Gerechtigkeit, also der Name sagt schon, wir sind so eine Law-and-Order-Partei, Der hat ganz klar gesagt, sein Programm ist, eine vierte polnische Republik zu schaffen. Wir sprechen jetzt für die Gegenwart von einer dritten polnischen Republik. Und der wollte im Grunde einen neuen Staat schaffen. Er sprach von einer konservativen Revolution. Und das hat durchaus was Experimentelles, eben nicht das Spiel zu spielen, sondern die Spielregeln zu ändern, das Gesellschaftssystem, die Regeln, nach denen diese Gesellschaft funktioniert, auch Politik funktioniert, zu verändern. Und gleichzeitig ist der Versuch, davon wieder zurückzukommen, hat Vorbildcharakter, könnte man sagen. Also ich argumentiere, wir sollten nach Polen schauen, weil wir können einfach lernen von diesem Land. Wir können lernen, was passiert, wenn eine rechtspopulistische Partei die Macht hat und die Regeln, die Strukturen verändert. Und wir können aber auch sehen, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, wie unglaublich schwer es ist, danach wieder zurückzukommen. Eine Wahl ist keine Stunde null und danach geht alles wieder neu los. Und das war ja das Gefühl bei vielen Beobachterinnen, Beobachtern, die von außen auf Polen geschaut haben 2023, die gesagt haben, jetzt sind die abgewählt, alles wieder gut. Sondern wenn die Strukturen erstmal verändert sind, dann ist es sehr, sehr schwer möglich und sehr langwierig, das wieder zu korrigieren im Hinblick oder in dem Versuch, wieder zu einer funktionierenden Gewaltenteilung, zu funktionierenden freien öffentlichen Medien, zu einer unabhängigen Kulturlandschaft, zu unabhängiger Bildung etc. wieder zurückzukommen.
Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal in aller Tiefe drauf. Nur vielleicht, um das Ganze nochmal so in einen größeren Rahmen reinzusetzen, so ganz alleine war Polen da ja nicht Vorreiter. Ne? Wir haben ja durchaus weltweit so ein Aufleben des Rechtspopulismus gesehen. Also man könnte natürlich auch die Niederlande da auf reinzählen, die da ja auch recht früh dabei waren, auch andere Länder. Also so ganz losgelöst ist es ja nicht. Ne? Also es ist schon eingebettet in eine größere Bewegung, an deren Ende wir in Deutschland dann vielleicht auch zu sehen sind.
Ja, vor allem, wenn man natürlich nach Ungarn schaut, dann sieht man, Viktor Orban war dort 16 Jahre an der Macht. Viktor Orban war wiederum auch Vorbild für die Peace-Partei in Polen. Also es geht nicht darum zu sagen, Polen waren jetzt die Ersten, aber Peace ist in Polen 2005 das erste Mal gewählt worden. Schon mit diesem Ansatz, mit diesem Anspruch, das Land, die Gesellschaft zu verändern, ist damals nach nur anderthalb Jahren an sich selbst gescheitert. Und das war wie so eine Art Probelauf. Und 2015 sind sie dann wiedergewählt worden und hatten von da an so eine Art achtjährigen Run, wo sie mit absoluter Mehrheit auch wiedergewählt im Parlament und jeweils dem Präsidenten auf ihrer Seite. Und der Präsident in Polen hat eine ganz wichtige Funktion. Der ist sehr viel mächtiger als der Bundespräsident in Deutschland. Tatsächlich ja, ans Eingemachte gehen konnten.
Wie kam denn die Peace zustande? Also mir sind die Polen, also ich komme jetzt aus Ostdeutschland, muss ich dazu sagen, und mir sind die Polen in meinem Kopf immer so ein bisschen als Widerständler so verankert. Es mag auch ein Klischee sein, sicherlich in mancherlei Hinsicht, aber immer eigentlich eher gegen die da oben gerichtet. Und jetzt sieht man dann irgendwie, also Rechtspopulismus ist ja das eine, aber es ist ja auch autoritär, ne? Und dieses Autoritäre, das passt ja eigentlich so gar nicht zu diesem inneren Widerständlern. Oder übersehe ich da was?
Ja, wenn du an den Ausgangspunkt gehst, dann schon. Weil das Autoritäre war zwar vielleicht absehbar, das ist ein Argument, was ich mache, dass wir diesen Parteien, unterschiedlich wie sie sind, also Peace, AfD, Rassemblement National, Fidesz, die sind nicht identisch, da gibt es große Unterschiede. Deswegen kommen die auch in manchen Themenbereichen wirklich gar nicht gut miteinander klar. Aber die haben so ein paar Gemeinsamkeiten und die kündigen sie in der Regel an. Die sprechen da relativ offen darüber. Eben dieses, wir räumen auf. Wenn wir kommen, dann wird ja alles anders. Wir nehmen keine Rücksicht, wir schreiben die Regeln neu. Das haben die gemeinsam. Und das hätte man bei Peace durchaus wissen können. Wie gesagt, 2005 bis 2007 waren die schon mal an der Macht, sind nicht allzu weit gekommen, aber es gab sie schon mal in der Regierung und die haben daraus auch kein Geheimnis gemacht. Und eine Erkenntnis ist, dass viele Menschen, mich inbegriffen, das aber nicht tun, dass dieses Zuhören und Glauben, weil auch die Fantasie fehlt, dass jemand wirklich so durchregiert, dass jemand wirklich sagt, wir prügeln unsere Interessen für unsere Klientel mit brachialer Gewalt durch. Das musste man erstmal erkennen, das musste man erstmal feststellen, dass das hier wirklich gerade so stattfindet. Das konnten sich auch viele Polinnen und Polen vorher nicht vorstellen. Und wenn wir jetzt zurückgehen an den Anfang dieser großen Regierungszeit 2015, dann war Peace-Wählen durchaus was Widerständiges. Dann war das der Wunsch, und davon profitieren ähnliche Parteien, die AfD in Deutschland zum Beispiel, da war dieser Wunsch, eine Alternative zu haben, wirklich mal was ganz anderes zu machen, der war da, der war auch treibend. Peace hat, auch das eine Erkenntnis, davon profitiert, dass die polnische Gesellschaft tief gespalten war und dass sie wirtschaftlich nach der politischen Wende 1989-90 einen ziemlich steilen Erfolgskurs eingeschlagen hat, der bis heute anhält, davon aber nur wenige Menschen was abbekommen haben. Also der Reichtum, der da war, der aufgebaut wurde, der hat nicht alle reich gemacht, sondern eine sehr kleine Gruppe sehr reich. Und Peace hat an der Stelle angesetzt und gesagt, wir haben autoritäre Tendenzen, wir sind eine nationalistische Partei, wir sind aber vor allem auch eine soziale Partei. Das war Peace, die auf die Idee kam, ein ernstzunehmendes Kindergeld als erste Partei seit der politischen Wende einzuführen, den Mindestlohn zu erhöhen, die Renten zu erhöhen, mehr Zuschüsse gar nicht ins Gesundheitssystem, aber für die einzelnen Personen Zuschüsse zu Medikamenten zum Beispiel zu zahlen. Also was Menschen wirklich sehr direkt gespürt haben auf dem Konto. Und das hat dazu geführt, dass viele andere Themen, der Umbau des Verfassungsgerichts, die Beschneidung von Frauenrechten durch ein de facto Abtreibungsverbot zum Beispiel, dass das lange im Abstrakten geblieben ist. Das war relativ weit weg. Wer hat schon persönlich jeden Tag mit dem Verfassungsgericht zu tun oder überhaupt auch nur irgendwann mal im Alltag? Aber das Geld, das Kindergeld beispielsweise, was überwiesen wird, das merkt man jeden Tag oder jeden Monat, wenn es aufs Konto kommt. Und insofern hat das am Anfang durchaus was Widerständiges gehabt gegen ein neoliberales System, was als erfolgreich, aber verkommen wahrgenommen wurde.
Also wir haben eine starke soziale Spaltung in Polen gehabt durch den Aufstieg. Ist das so?
Das, was in Polen passiert ist nach 1990, hieß ganz offiziell ökonomische Schocktherapie. Jacek Balcerowicz ist da die entscheidende Figur. Das war Wirtschaftsminister nach der Wende, der diesen Wirtschaftsplan, sozusagen den Umbau von einer sozialistischen Planwirtschaft hin zu einer Marktwirtschaft, zum Kapitalismus, der den sozusagen auf dem Papier vorgezeichnet hat. Und das ging einher mit ganz großen Liberalisierungen, mit einem ja sehr liberalen, neoliberalen Verständnis von Marktwirtschaft. Und das darf man nicht vergessen, Polen war an der Stelle eben auch ein Land für sich. In Deutschland gab es bei all den Komplikationen und all den Schwierigkeiten, die es bei der Transformation in Ostdeutschland gab, also auch ich komme aus dem Osten, auch meine Familie hat das erlebt, auch ich kenne all diese Geschichten. Aber bei all den Schwierigkeiten und Belastungen, die es hier gab, es gab eben doch diesen größeren und vor allem deutlich reicheren Westen in Deutschland, der dort mithelfen konnte, der mit unterstützen konnte, der für eine Angleichung sorgen konnte. Und in Polen gab es das nicht. In Polen ist eine komplette Gesellschaft in eine tiefe Rezession, in eine sehr, sehr starke Inflation gegangen. Und die Menschen haben diese Umbruchszeit als sehr schmerzhaft empfunden. Durchaus auch mit dem Gefühl, dass es vorangeht, dass man da jetzt durch muss, dass man da jetzt rangehen muss, damit es besser wird. Aber sehr schmerzhaft, mit sehr hohen persönlichen Kosten. Und dann hat man gemerkt, okay, langsam funktioniert's. Hier kommt Geld rein. Die Wirtschaftszahlen sehen super aus. Polen ist besser als die allermeisten anderen Länder der Europäischen Union 2008 durch die Finanzkrise gekommen. Das haben die Menschen mitbekommen. Und trotzdem, gerade auf dem Land, aber auch in den Städten, gab es dieses wahnsinnige Gefälle von einer wirtschaftlichen und auch politischen Elite, die eben zum Teil wirklich sehr, sehr reich war, hin zu den in Anführungsstrichen einfachen Menschen, die auch bis in die gar nicht so frühen 2000er, wie gesagt, Peace ist 2015 gewählt worden, ganz akute Armutsprobleme hatten. Also wo es um Grundbedürfnisse ging, die nicht befriedigt werden konnten. Und da hat diese rechtspopulistische Partei sehr schlau auch angesetzt und auch glaubwürdig. Also ich glaube, das war auch für Peace gar nicht mal nur ein Mittel zum Zweck, sondern das war durchaus eine Überzeugung, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt diesen neoliberalen Eliten hier mal ein bisschen Kohle abnehmen und das umverteilen. Da ist auch mit Mythen gebrochen worden. Als das Kindergeld kam, haben Ökonomen davor gewarnt, dass jetzt die Wirtschaft zusammenbricht, die Inflation durch die Decke geht und alles ist vorbei, das Licht geht aus. Ist natürlich nicht passiert, weil diese neoliberale Angsterzählung dann auch nicht funktioniert. Und Menschen haben Kindergeld erhalten, haben gemerkt, ach guck mal, wir wählen die, die liefern auch, uns geht's besser und die Wirtschaft ist gar nicht zusammengebrochen. Insofern hat das dieses Gefühl von, wir tun uns jetzt zusammen und dann kam dieses nationale Narrativ dazu. Jarosław Kaczynski hat das immer Politiker Godności genannt, die Politik der Würde, das von den Knien aufstehen. Und das hat funktioniert. Das hat Leute angesprochen. Und was das für Kosten hat, dass eben Demokratie nicht mehr wirklich stattgefunden hat, weil kein Interessenausgleich mehr stattgefunden hat, sondern rücksichtslos Klientelpolitik gemacht wurde. Für eine sehr große Klientel am Anfang, aber dann auch immer kleiner werdend. und alle, die gegen Peace auf die Straße gegangen sind, die für ihre Rechte demonstriert haben, im Grunde als Landesverräter beschimpft wurden. Polen innerhalb der Europäischen Union immer weiter isoliert war, etc. Bis dahin, dass 2023 die Europäische Union 137 Milliarden Euro zurückgehalten hat, als sozusagen Sanktionsmaßnahme, weil die polnische Gerichtsbarkeit nicht mehr wirklich funktioniert hat. Die Gerichte waren nicht mehr unabhängig. Diese Kosten sind erst später den Menschen bewusst geworden.
Ich fand es gerade ganz interessant. Wir haben ja in Ostdeutschland ja im Grunde auch zwar einerseits den Westen gehabt, der einiges kompensieren konnte, gleichzeitig aber dann auch den Abbau des Sozialstaates erlebt, ne? Und quasi die politische Irrelevanz der Linkspartei und dadurch ja dann später auch den Aufstieg der AfD, die ja in Ostdeutschland zum ersten Mal so eine Art politische Machterfahrung auch darstellt. Ne? Also seitdem nimmt der Westen den Osten plötzlich auch ernst. Also es geht ja schon in eine ähnliche Richtung, ne? Dass man so eine Erfahrung hat, dass es einem dann besser geht. In Polen dann aber natürlich aus einer anderen Basis heraus, also übers Kindergeld hast du jetzt gerade genannt. Das klingt, glaube ich, gar nicht so bombastisch aus deutscher Sicht heraus, war damals in Polen aber tatsächlich ein sehr wichtiges Element auch für viele Menschen, ne? Die ja dann zum ersten Mal wirklich auch was vom Aufstieg direkt abbekommen haben. Also es ging da um eine klassische Umverteilung, ne?
Also ich beschreibe in diesem Buch mehrere Treffen. Ich bin ja als Reporter in Polen gewesen, als Journalist, und ich beschreibe diese Geschichten, was ich für Menschen treffe, was die mir berichten. Da war eine Begegnung, die werde ich auch nie vergessen, weil die wirklich sehr ans Herz ging, mit einem Landwirt. Der hat einen ganz kleinen Hof, der hat mich da durch seinen Stall geführt, da standen so ein paar Kühe rum, ein ganz kleines bisschen Land, also wirklich nah an der Subsistenzwirtschaft eigentlich. 2014 war das, glaube ich. Der beschrieben hat, wie dieses Kindergeld, damals 500 plus genannt, 500 Zloty pro Kind, ursprünglich ab dem zweiten Kind, dann relativ schnell ab dem ersten Kind. Das waren umgerechnet Pi mal Daumen 120 Euro. Wie das natürlich nicht dazu führt, dass er sich ein Bentley vors Haus stellt und keine Geldsorgen mehr hat. Das ist auch in Polen nicht wahnsinnig viel Geld. Aber es war eben doch das bisschen mehr, was er brauchte, um seinen Kindern vernünftiges Material für die Schulen zu kaufen, mit denen auch mal einen Urlaub zu machen, dafür zu sorgen, dass die nicht immer nur die abgetragenen Klamotten der älteren Geschwister tragen, sondern auch mal was Neues bekommen. Also alles auch Bedürfnisse, die kann man ja nachvollziehen, das kann man ja keinem Menschen übel nehmen, wenn man sagt, die Kinder sind das Wichtigste und für die möchte ich hier was Gutes, und wenn da eine Partei ist, die mir das ermöglicht, dann wähle ich die. Und das war interessant, weil das zugleich jemand war, der ganz stark proeuropäisch eingestellt war, der sagte, die Europäische Union hat seinen Landwirtschaftsbetrieb gerettet. Und ohne die Fördermittel aus Brüssel gäbe es seinen Betrieb nicht mehr. Aber gleichzeitig war das für ihn alles ganz weit weg und ganz abstrakt. Und er hatte eigentlich nur eine direkte Berührungsfläche mit dieser Europäischen Union in Form von wahnsinnig langen und komplizierten Formularen, die er ausfüllen musste, um an die Fördergelder zu kommen. Und er war in diesem Spannungsfeld zwischen: Ich bin Europäer, und gerade in Polen ist in den 80ern Europa viel weiter vorausgedacht worden, auch die deutsche Wiedervereinigung, als wir das in Deutschland so vor Augen haben. Und das ist ganz tief verankert, auch in der polnischen Selbstwahrnehmung. Die Zustimmungswerte zur Europäischen Union sind regelmäßig höher in Polen als in Deutschland. Und dieser Mann hat das auch mitgetragen. Und auf der anderen Seite hat ihn Peace angesprochen, weil die waren hier, die waren vor Ort, die haben ihm Kindergeld gegeben, die haben ihn unterstützt, die haben ihn wahrgenommen. Und diese Wahrnehmung, das ist vielleicht der springende Punkt, wo dann auch Peace, und du hast jetzt die AfD in Ostdeutschland angesprochen, wo es durchaus eine Schnittmenge gibt, dass dieses Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden, das war vorher eben auch in Polen in dieser polarisierten Gesellschaft bei vielen Menschen, die vom Reichtum, vom Wohlstand nichts abbekommen haben, die aber auch ihre Stimme nicht gehört oder deren Stimme nicht gehört wurde. Das war ganz stark. Und dann kam eben diese Partei und hat gesagt, wir sehen euch und wir vertreten euch, aber im Sinne eines Konflikts. Nicht, wir erweitern quasi das Spektrum der politischen Debatte, sondern wir spielen euch jetzt gegen die anderen aus. Und das würde ich sagen, jetzt bin ich Experte für Polen und will gar nicht mehr anmaßen, jetzt so große Expertise zur AfD hier auszubreiten. Aber ich glaube, das ist durchaus ein Teil auch des Erfolgs der AfD im Osten, dass sich Menschen gesehen fühlen und dass sie sich durchaus angesprochen fühlen, wenn so dieses Ostdeutsche, ja, Björn Höcke jetzt gerade erklärte vor wenigen Tagen, die Ostdeutschen seien die einzig richtigen Deutschen. Was auch immer diese Aussage eigentlich heißen soll. Aber das spricht Menschen offenbar an. Der große Unterschied zwischen AfD und Peace ist, dass die AfD wirtschaftspolitisch eine extrem neoliberale Partei ist, die also den Menschen gerade denen, die sich vorher nicht gesehen fühlten, auch wirtschaftlich nicht allzu viel zuspielen wird, während Peace, das muss man denen schon zugute halten, tatsächlich Wohlstand verteilt hat.
Jetzt hat die Peace aber auch, also die EU mochte sie nicht gerade, ne? Da gab es ja eher große Kämpfe und da frage ich mich dann schon, wie das wiederum zusammenpasst. Also da war dann das eigene Geld in der Tasche oder das gefühlte Mehrgeld in der Tasche dann irgendwie doch wichtiger als Europa, um es mal zugespitzt zu formulieren.
Also Peace und diese gigantische Europaskepsis passt auf mehreren Ebenen zusammen. Einerseits ist einfach ein wichtiger Topos in der polnischen Geschichte, und da hat Peace sehr, sehr schlüssig auch erstmal angedockt, ist der Kampf um Unabhängigkeit. Polen, ein Land, was immer wieder von außen besetzt wurde, was immer wieder überfallen wurde, was 123 Jahre schlichtweg gar nicht existiert hat auf der Landkarte, weil es aufgeteilt war zwischen dem russischen Zarenreich, zwischen Preußen und Österreich-Ungarn. Was dann nach dem Ersten Weltkrieg wieder auftauchte als unabhängige Nation, ist eigentlich ein Wunder, muss man wirklich sagen, dass die polnische Kultur, die polnische Sprache noch existiert, die ist im Verborgenen quasi geschützt und erhalten worden, ist dann wieder aufgetaucht, gab die Zwischenkriegszeit und dann kam wieder Deutschland, das nationalsozialistische Deutschland und die Sowjetunion und haben Polen wieder aufgeteilt und besetzt und grausamste Menschheitsverbrechen verübt. Dieses, wir sind unabhängig, wir lassen uns doch von niemandem sagen, was wir machen sollen, das spielt eine wahnsinnig große Rolle bis heute in der polnischen Politik. Und da ist das der inhärente Deal der Europäischen Union. Wir sind hier eine Gemeinschaft, als Gemeinschaft sind wir stärker und wir funktionieren aber als Gemeinschaft, indem wir zumindest einen Teil der Souveränität, einen Teil der Kompetenzen abgeben in ein gemeinsames Parlament, in eine gemeinsame Kommission und das eben in Brüssel, in Straßburg verhandeln und nicht mehr bei uns in Warschau jetzt im polnischen Fall oder in Berlin in unserem Fall. Und das kollidiert schon mal mit dieser nationalistischen Sichtweise von Peace. Wobei man sagen muss, auch Peace wäre nie auf die Idee gekommen, tatsächlich einen Pol-Exit, also einen quasi einen polnischen Brexit, einen Austritt aus der Europäischen Union zu forcieren. Daran haben die gar kein Interesse, schon gar nicht aus finanziellen Gründen. Gleichzeitig hat sich aber auch diese Europaskepsis und Feindlichkeit immer weiter zugespitzt, weil es gerade die Europäische Union war, die dann die Rechtsstaatlichkeit verteidigt hat, die in zig Urteile des Europäischen Gerichtshofs, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und dann irgendwann auch in Sanktionen durch die Europäische Kommission, durch den Rechtsstaatsmechanismus, dass es hieß, also Fördergelder können nur noch vergeben werden an Länder, wo rechtsstaatliche Grundprinzipien gelten, weil sonst können wir gar nicht mehr garantieren, dass die Gelder vernünftig eingesetzt werden, wenn man das nicht im Zweifel vor Gericht auch einklagen kann. Damit war es die Europäische Union, die dann Peace auch Einhalt geboten hat. Und das wiederum hat natürlich in der Narration nochmal extra dazu geführt, dass man gesagt hat, die Europäer, was mischen die sich hier ein? Wir sind eine souveräne Nation, die haben hier gar nichts zu melden. Das Dritte ist sicherlich, dass Peace wie alle anderen rechtspopulistischen Parteien immer Feinde braucht. Es funktioniert nicht ohne äußere Feinde. Und das waren im Fall von Peace 2015 bei der Wahl waren es Geflüchtete. Da hat Jarosław Kaczynski wirklich mit offenem Rassismus davor gewarnt, dass da Menschen kommen, die Krankheitskeime und Viren mit sich bringen und die müsse man draußen halten. Später waren es LGBTQ-Personen, alles, was quasi nicht ins katholische, heteronormative Mutter-Vater-Kind gepasst hat. Es waren immer wieder die Deutschen, so ganz starke, gerade 2023 im Wahlkampf ganz starke antideutsche Kampagnen auch, wo eine klare Linie gezogen wird, vom Nationalsozialismus in die Gegenwart. Und das heißt, die Deutschen haben sich eigentlich nicht geändert. Die sind immer und auch über die Europäische Union, die von den Deutschen vermeintlich dominiert wird, immer noch daran interessiert, uns eigentlich zu unterdrücken und auszubeuten. Und die Europäische Union selbst als wunderbares Feindbild, was auch kein Alleinstellungsmerkmal einer polnischen rechtspopulistischen Partei ist. Ich meine, das sehen wir hier. Das sehen wir hier auch in Deutschland bis in alle Parteien hinein. Auch die CDU hat sehr oft und sehr gern unliebsame Maßnahmen auf die Europäische Union geschoben und da quasi über Bande gespielt, um selbst nicht Verantwortung zu übernehmen. Und das in Summe hat dazu geführt, dass es dann tatsächlich irgendwann so eine Anti-EU-Haltung gab bei Peace und ihrer Anhängerschaft, was aber gerade wiederum die andere Seite Polens, die, die nicht zu Peace gehörten, die sich davon nicht angesprochen gefühlt haben, die von Peace auch zu Feindbildern erklärt wurden teilweise, denen dann auch geholfen hat. Also denen auch so eine Art Gemeinschaftsidentität gegeben hat, zu sagen, aber wir wollten doch Europäer sein und wir wollten Mitglieder der Europäischen Union sein. Und das können wir uns jetzt nicht nehmen lassen, dafür kämpfen wir jetzt.
Ich setze jetzt mal voraus, dass unsere Hörerinnen und Hörer natürlich wissen, dass man in Polen nicht unbedingt russlandfreundlich ist und würde diesen Themenkomplex jetzt nicht allzu sehr vertiefen wollen, auch mit Blick auf die Uhr. Aber was mich wundert bei der ganzen Sache ist, dass dieses Konservative, was da in der Peace steckt, doch schon sehr starke Anlehnungen an das hat, was dann so als russische Propaganda über Europa drüber geschwappt ist, spätestens seit 2014. Also dass man das quasi adaptiert hat, obwohl man ja mit Russland so gar nicht kann und das auch als Bedrohung auffasst. Aber genau das hat man sich dann wiederum rausgesucht und sich zu eigen gemacht.
Was meinst du?
Nur Gay-Europa zum Beispiel, Abtreibung, diese ganzen Geschichten, die ja dann in dieses konservative Spektrum reinspielen. Familie ganz wichtig. Das sind ja ganz klare russische Tropen gewesen, die 2014 quasi als die wahre Familie und so weiter da verbreitet wurden. Und da, dass die Peace dann genau darum, da wiederum ja adaptiv ist, das hat mich immer so ein bisschen gewundert.
Ja, wobei ich jetzt die These wagen würde, dass es dafür, also weder die polnischen Rechtspopulisten noch andere Rechtspopulisten Russland dafür gebraucht haben, um auf die Idee zu kommen, dass Homophobie ein politisches Narrativ ist, mit dem man erfolgreich um Stimmen buhlen kann. Die katholische Kirche spielt in Polen bis heute eine große Rolle, auch wenn sie in einer tiefen Krise steckt, aber sie hat gerade in den Krisenzeiten der Vergangenheit, in der Streikbewegung in den 80ern, aber auch in der Zeit, die ich angesprochen habe, die 123 Jahre, in denen irgendwo im Verborgenen Sprache und Kultur bewahrt werden musste, war dieses Verborgene ganz oft die Kirche. Und damit gibt es eine ganz enge Verbindung bis heute zwischen Kirche und Gesellschaft, was einerseits diese Gesellschaft lange Zeit auch zusammengehalten und stabilisiert hat, andererseits aber natürlich in Grundkonservatismus in die Gesellschaft einschreibt und dass dann eine Partei kommt und sagt, also Gleichberechtigung für queere Menschen, für homosexuelle Paare, das halten wir nicht für eine gute Idee. Und das dann überspitzt in diesen rechtspopulistischen Diskurs zu sagen, denn das finden wir nicht nur nicht gut, sondern wir behaupten, dass das die Nation angreift und mit der Nation die Kirche und dann geht alles unter und das Abendland ist verloren. Das ist nicht so überraschend, finde ich. Und das sehen wir ja auch nicht in Polen nur. Also da würde ich, glaube ich, diese Verbindung jetzt nach Russland gar nicht unbedingt aufmachen.
Man hätte sich aber auch davon abgrenzen können, ne? Also die Möglichkeit hätte es ja durchaus gegeben, zu sagen, der Feind macht so, dann machen wir es anders. Dafür hat man sich dann auch explizit nicht entschieden.
Ja, ich würde, das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, mit Jarosław Kaczynski darüber zu sprechen, woher er quasi diese, ach, konservativ ist vielleicht sogar manchmal ein sehr zu mildes Wort, fast ein Euphemismus, aber diese bis hin ins Menschenfeindliche gehende Programmatik, woher er den genommen hat. Ich würde behaupten oder vermuten, dass da sozusagen die Beziehung nach Russland oder der Blick nach Russland schlicht einfach gar keine Rolle gespielt hat. Interessant ist trotzdem, das hast du angesprochen, wir können es ja vielleicht ganz kurz nur ausführen, wenn du es nicht vertiefen willst, aber dieses tiefsitzende Misstrauen gegenüber Russland, was anders ist als in Deutschland, was sich darin auch äußert, dass die Zeit bis 1989, 90 in Polen, und zwar in der Mehrheit der Gesellschaft, als Zeit der Besatzung wahrgenommen wird. Man hört ganz oft, der Zweite Weltkrieg endete 1945, die Besatzung endete zum Teil, weil die Deutschen waren weg, aber die Sowjets sind geblieben und die sind lange geblieben. Also das äußerte sich dann auch darin, dass schon beim russischen Angriff auf die Ukraine 2014 erst recht, aber 2022 in Polen sehr schnell eine sehr große Bereitschaft da war, das Nachbarland zu unterstützen und die Überzeugung sehr weit verbreitet ist, zu sagen, wenn Russland in der Ukraine nicht scheitert, dann kommen die zu uns. Dann gehen die ins Baltikum und dann greifen die uns an. Und das ist ein großer Unterschied zwischen, wenn wir jetzt rechtspopulistische Parteien vergleichen wollen, zwischen Peace und AfD zum Beispiel. Und auch ein großer Konfliktpunkt gewesen irgendwann zwischen Peace und Fidesz in Ungarn. Die verstehen sich dann auf anderen Ebenen, die treffen sich trotzdem und können dann darüber reden, wie böse die Europäische Union ist und dass Migration ein riesiges Problem ist und sie das nicht wollen und lieber Mauern und Zäune bauen wollen. Aber wenn es um Russland geht, merkt man, da knirscht es dann. Das kriegen sie nicht zusammen hin.
Jetzt ist ja der Kern deines Buches, würde ich behaupten, so der Umbau, den die Peace in Polen vorgenommen hat. Also wirklich den Staatsumbau, muss man sagen. Der tiefe Eingriff in viele staatliche Institutionen, sie zu verändern, auch Tricks und Mittel zu finden, wie sie dann wieder quasi gefestigt verändert wurden. Da hat man über 8 Jahre, du hast es vorhin gesagt, sehr viel Hand angelegt. Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Überblick geben.
Ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass man das bis in alle Gesellschaftsbereiche institutionell, aber auch in die persönlichen Strukturen hineinfinden konnte 2023, also am Ende der vorläufigen Ende der Peace-Zeit. Es gab einen Aha-Moment, den ich hatte, den beschreibe ich auch in dem Buch, wo der Leiter der Forstbehörde, also ja, eine Institution, eine Behörde, die, naja, mit, wo man jetzt nicht zuerst an politischen Kampf denkt, die dafür da ist, die Wälder zu verwalten und Rechte zu vergeben, wer da jetzt Holz fällen darf und wer nicht. Diese Forstbehörde, der Leiter dieser Forstbehörde, hat im Wahlkampf 23 sich irgendwann hingestellt und gesagt, wir sind bereit und wir werden siegen. Und er meinte mit wir Peace. Und das hieß auch, also er stellte sich nicht hin als Privatperson, sondern eben als Leiter dieser Behörde in Uniform mit Leuten, die auch dort arbeiten in seiner Behörde, die ihm untergeben waren, um sich herum. Also das Signal war, diese Behörde ist bereit zu kämpfen. Er stellt diese Behörde in den Dienst dieser einen Partei, um die Wahl zu gewinnen. Und das hat man überall gesehen. Ganz gravierend, ich hatte es angesprochen, in den Gerichten. Peace hat 2005 ja schon mal kurz regiert, hatte ich erwähnt. Und damals ist sie unter anderem, ist die Partei unter anderem an den Gerichten, vor allem am Verfassungsgericht gescheitert. Und 2015 nach dem Wahlsieg erst des Präsidenten Andrzej Duda, dem Peace-Kandidaten, und dann Peace selbst im Parlament, ist also förmlich erkennbar, dass Jarosław Kaczynski so eine Art Plan hat, dass der gelernt hat 2005 bis 2007, dass der das beobachtet hat und er hat einen Plan gemacht. Und dann gehen die monatelang, eigentlich die ersten Jahre lang, strukturell Schritt für Schritt ab und bauen das Verfassungsgericht um, bauen das oberste Gericht um, zum Teil indem sie rechtliche Lücken nutzen, zum Teil indem sie Fehler ihrer Vorgänger nutzen, zum Teil auch einfach durch eklatanten Rechtsbruch. Und setzen ihr eigenes Personal ein, setzen neues Personal ein, schicken die Richterinnen und Richter am obersten Gericht einfach vorzeitig in Rente und haben dann Plätze frei, die sie neu besetzen können. Sie ändern die Regeln dafür, wie neue Richterposten besetzt werden, also wer eigentlich bestimmt, wer Richterin und Richter werden kann. Und sie haben den Präsidenten auf ihrer Seite. Andrzej Duda erarbeitete sich relativ schnell den hämischen Beinamen Duogopis, also der Kugelschreiber, was daher kam, dass ihm vorgeworfen wurde, nicht ganz zu Unrecht, einfach alles zu unterschreiben, was ihm Peace hinlegt an Gesetzen. Und damit ist die Gerichtsbarkeit erstaunlich schnell, also alarmierend schnell, gekapert worden. Der Generalstaatsanwalt und der Justizminister gehen in Personalunion in eine Person über. Zbigniew Ziobro ist das, einer der ganz frühen Hardliner von Peace, der im Grunde so auch der Vater dieser sogenannten Justizreform ist. Das Ganze eben immer begleitet von so Geschichten, dass auch die Richterinnen und Richter, die Gerichtsbarkeit quasi gegen die Menschen sei, dass man die zurückerobern müsse, dass das alles Teil eines Systems sei, was dann wahlweise eben von der politischen Konkurrenz oder von postkommunistischen Kadern durchsetzt sei. Also auf jeden Fall so eine Art nationale Befreiung. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also nicht gut, für die Menschen war es nicht gut, aber aus Perspektive von Peace hat es erstaunlich gut und erstaunlich schnell funktioniert. Ähnlich rigoros ist man vorgegangen in den öffentlichen Medien. Ich sage bewusst nicht öffentlich-rechtliche Medien, weil es ein anderes System ist als in Deutschland, wo ARD und ZDF und Deutschlandfunk deutlich unabhängiger sind vom Staat. In Polen sind die Senderfamilie TVP, die Radiofamilie Polskie Radio, also jeweils verschiedene Sender, und PAP, die Nachrichtenagentur, sind formal juristisch Eigentum des Staates. Darüber ließ es sich mit ein paar Kniffen machen, dass man erst die Leitungspositionen ausgetauscht hat und dann schlichtweg unliebsame Journalistinnen und Journalisten abgesägt hat und nicht mehr auf den Sender gelassen hat, denen schlichtweg keine Aufträge mehr gegeben hat und dafür andere Leute eingesetzt hat. Und das ging so weit, dass gerade TVP1, der Hauptnachrichtensender auch, so radikal war, dass nach der Wahl 2023, natürlich nicht davor, nach der Wahl, der letzte Peace-Premierminister Mateusz Morawiecki selbst sagte öffentlich, er habe diesen Sender nicht mehr schauen können, weil ihm das dann doch alles ein bisschen viel war. Wo dann Protestierende gegen Peace als Pädophile einfach verunglimpft werden. Weißt du, die Pädophilen marschieren wieder. Da sind Menschen für Frauenrechte beispielsweise auf die Straße gegangen und die Nachrichten haben vermeldet, die Pädophilen marschieren wieder. Und das hat einerseits ein Teil des Landes unglaublich angeödet, weil es auch so erkennbar war. Aber eine kritische Kernwählerschaft hat es tatsächlich erreicht und beieinander gehalten. Und andere Bereiche, Kultur, Bildung, das war dann, naja, ich will nicht sagen ein Klacks, aber das war erstaunlich leicht. In der Kultur, da gab es viel Widerstand. Künstlerinnen und Künstler in Polen haben sich ganz stark gegen Peace gestellt, aber ohne Geld ist das schwierig. Und wenn viele Fördertöpfe am Kulturministerium hängen und da einfach Gelder umgeleitet wurden, dann konnten die großen Häuser zumindest, die großen Bühnen, die großen Galerien, die großen Museen dem relativ schnell nichts mehr entgegensetzen. Auch da ist Personal ausgetauscht worden und auch da hat man dann vor allem irgendwann so nationale Märtyrererzählungen zu sehen bekommen. Die kleinen Bühnen, die unabhängigen, die privat finanzierten Bühnen, Galerien, auch Redaktionen übrigens, die sind irgendwann so ein bisschen zum Ort des Widerstands geworden, wo noch kritisch und unabhängig berichtet wurde oder Theater aufgeführt wurde, Ausstellungen gezeigt wurden. Aber das war alles schwierig, das war alles prekär. Und ähnlich ging es in der Bildung, dass auch da versucht wurde und das auch nicht versteckt oder irgendwie durch die Hintertür, sondern sehr offen deklariert, so eine Agenda des nationalen Zusammenhaltes, der Volksgemeinschaft mit klassischen Rollenmodellen. Ich zitiere da auch Bildungspolitiker aus dieser Zeit, wo ein Berater des Bildungsministers gesagt hat, es geht auch darum, Frauen zu zeigen, was ihre traditionelle weibliche Rolle in der Gesellschaft ist. Sprich, sich politisch nicht engagieren, zu Hause bleiben, Kinder kriegen. Diese Bilder sind da transportiert worden. Und das eben in der Gesellschaft, das hat dann irgendwann auch zu wahnsinnigen Fliehkräften geführt, die ja immer noch im Kern eine moderne, weltgewandte und sich entwickelnde, auch erfolgreiche Gesellschaft ist. Und gerade bei den urbanen Eliten, bei denen, die auch auf der Welt unterwegs waren, hat das also Widerstand ausgelöst, aber es hat auch einfach erstmal riesige Probleme ausgelöst, wenn man da, weiß ich nicht, auf der Welt unterwegs ist und dann kommt man nach Hause und die Kinder zeigen einem die Schulbücher, wo zum Teil auch wirklich Verschwörungsquark vermittelt wird. Ganz typisches Beispiel, immer 2010, der Flugzeugabsturz der Präsidentenmaschine in Smolensk, Gedenkveranstaltung für das sowjetische Massaker an über 20.000 Polinnen und Polen im Zweiten Weltkrieg bei Katyn. Die Maschine stürzt ab und wieder stirbt die polnische Elite, wie schon in diesem Massaker damals. Unter anderem der Präsident Lech Kaczynski, der Zwillingsbruder des Peace-Chefs Jarosław Kaczynski. Und nationales Trauma, der Mann ist also Jarosław Kaczynski, der überlebende Bruder, ist auch traumatisiert, erkennbar. Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass das, wie er immer wieder behauptet, ein Anschlag war, ein Attentat, eine Verschwörung der polnischen politischen Konkurrenz von Peace und Wladimir Putin in Russland, all die Geschichten, die er da erzählt hat. Dafür gibt es einfach keine Belege. Es gab zig Untersuchungen. Nichts hat darauf hingewiesen, dass es ein Anschlag war. In den Schulbüchern wurde das aber suggeriert. Und das macht was mit einer Gesellschaft.
Es ist ja ein extrem tiefer Eingriff, der da passiert ist. Und es wurde aber, glaube ich, schon dagegen gehalten. Das sollten wir vielleicht nicht verschweigen, aber wie wir merken, nicht gerade erfolgreich insgesamt. Was uns ja dann zu der Frage führt, Donald Tusk hat dann ja mit seiner Koalition die Wahl gewonnen. Allerdings, du hast es vorhin schon gesagt, der Präsident, der ist bei der Peace verblieben. Und es wurde ja dann neuer gewählt, der dann eben auch wieder von der Peace kam. Also das heißt, dieser sehr wichtige Posten im polnischen Staat, der ist quasi bis heute bei denen, die den Staat umbauen, was dann wiederum auch alle Bestrebungen, das zurückzudrehen, sehr stark verhindert oder zumindest sehr stark bremst.
Peace hat es geschafft, eine tatsächlich polarisierte Gesellschaft zu hinterlassen, weil es irgendwann, ich habe es gesagt, rechtspopulistische Parteien und Gruppen brauchen immer Feindbilder, operieren auch immer mit Feindbildern und das verfängt bei einem Teil der Gesellschaft, bei der eigenen Wählerschaft und wir haben...
So, an der Stelle haben wir ein kleines technisches Problem gehabt, deswegen ist der Martin jetzt mit anderer Technik hier drin und klingt etwas anders, aber immer noch gut genug, Martin, keine Sorge.
Also man muss vielleicht ein bisschen grundsätzlicher sagen, dass 2023 und dann in der Zeit bis jetzt zwei Dinge passiert sind. Das eine ist, dass wir sehen, auch das einfach ein Lerneffekt aus Polen, dass Populismus nach sich zieht. Wenn eine Partei jahrelang durchregiert und sagt, hier, von uns gibt's Geld, wir ignorieren alle Gegenargumente, wir drücken unsere Agenda durch, wir müssen quasi nur eine kritische Masse Leute erreichen und wir verteilen Geld. Und zwar von jetzt auf gleich, von heute auf morgen. Dann ist es danach sehr, sehr schwierig, wenn man als politische Konkurrenz hingeht und sagt, hallo, ich bin neu, bin vielleicht unbekannt und ich setze mich ein für eine Politik, wo demokratisch Kompromisse gefunden werden müssen. Das ist anstrengend, das ist nervig. Da mit Kompromissen sind auch meistens Menschen nicht zufrieden. Das macht einen guten Kompromiss aus, dass alle Seiten ein bisschen was raufzahlen müssen und ein bisschen was rauskriegen.
und vielleicht dann sogar noch so unangenehme Dinge ausgesprochen werden, wie es ist gar nicht so viel Geld da, wie Peace die ganze Zeit behauptet hat. Die Partei hat nämlich extrem mit Schattenhaushalten gearbeitet. So das Prinzip Sondervermögen ist in Polen unter Peace wirklich überdehnt worden. Und der Staatshaushalt sah lange nicht so gut aus, wie es offiziell hieß. Wenn dann also jemand kommt und sagt, hört mal, mit mir wird's kompliziert, besser, aber kompliziert, wir müssen länger verhandeln, weil wir müssen verhandeln überhaupt und vielleicht müssen wir auch sparen, weil so viel Geld ist gar nicht da. Dann kann man auch aufhören, kann man auch nach Hause gehen, weil dafür wird man nicht gewählt. Das ist leider eine Erkenntnis, die sich dann irgendwann gezeigt hat. Also war die Schlussfolgerung A, dass sich immer mehr Parteien zu Bündnissen zusammengeschlossen haben, um überhaupt die Kraft zusammen aufzubringen, diese Partei Peace zu besiegen. Also das Regierungsbündnis, was jetzt regiert, was aus die Koalition, die aus drei Bündnissen besteht, die wiederum bestehen eigentlich historisch gesehen mal aus 11 Parteien, die sich alle im Laufe der Zeit zusammentun mussten, um überhaupt gegen Peace was auf die Waage bringen zu können. Populismus zieht dann Populismus nach sich. Donald Tusk, der jetzige Premierminister, hat 100 konkrete Maßnahmen für die 101. Tage der Regierungszeit versprochen. Schon dieser Satz sagt uns jetzt, das ist Quatsch, das wird nicht passieren. Weil also so schnell kann eine demokratische Politik gar nicht funktionieren, wenn sie Aushandlungsprozesse durchführt. Und das waren kleine Maßnahmen, das waren aber auch ganz große, ganz grundlegende Maßnahmen. Sowas eben wie die Reform der öffentlichen Medien, des Verfassungsgerichts, der Kultur-, Gesundheitsreform, die Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Also all die ganz großen, schmerzhaften Themen der polnischen Politik standen da drin. Völlig klar, dass das nicht funktionieren kann. Das kann man jetzt so oder so verargumentieren. Er würde vermutlich sagen, ja, das musste man auch machen, um die Wahl zu gewinnen. Auch andere Spitzenpolitikerinnen und Politiker in Polen haben durchaus beherzt in den populistischen Werkzeugkasten gegriffen, um da überhaupt quasi was in die Landschaft stellen zu können, was gegen diese großen Erzählungen von Peace ankommt. Die Enttäuschung ist dann aber vorprogrammiert. Nach den ersten 100 Tagen waren von diesen 100 Maßnahmen gerade mal 17 umgesetzt und das auch nur, wenn man wirklich wohlwollend draufgeschaut hat. Und viele andere, eben zum Beispiel die Reform des Verfassungsgerichtes, wo es darum geht, nicht zu sagen, wir machen dasselbe nur in anderer Farbe, also wir schmeißen jetzt wieder alle raus und bringen unsere Leute da rein, sondern es soll tatsächlich die Funktionsweise, wie Richterinnen und Richter benannt werden, wieder aus den Händen einer politischen Partei entzogen werden, eher in die Hände der Richterinnen und Richter selbst gegeben werden, dass die aus ihrer Mitte die höchsten Richterinnen und Richter bestimmen. Die Amtszeiten sollen gestaffelt sein, es sind jetzt immer 9 Jahre, die sollen gestaffelt sein auf 3, 6 und 9 Jahre, um da quasi das Gericht auch zu schützen, dass da einerseits mehr Austausch ist und andererseits man nicht so einfach da reingreifen kann. Das ganze Set an Regeln. Und das funktioniert nicht, weil man dafür Gesetze braucht und Gesetze müssen in Polen am Präsidenten vorbei. Das war bis Sommer 2025 Andrzej Duda. Besagter Dugopis, der Kugelschreiber, der von Peace 2015 ins Amt gebracht wurde und immer zu ihm gehalten hat. Und seit Sommer 25 ist es Karol Nawrocki, ein Kandidat, der selbst für Peace-Verhältnisse nochmal einen extra Rechtsdrall mit reinbringt. Das ist also selbst für Peace-Verhältnisse eine Verschiebung nach rechts. Auch da wieder, Populismus zieht Populismus nach sich. Auch Peace ist irgendwann, will ich sagen, Opfer geworden, aber quasi konnte sich nicht erwehren gegen diese Radikalisierungslogik, die die Partei selbst vorangetrieben hat über Jahre. Immer neue Feindbilder, immer schlimmere Feindbilder. Die Untergangsszenarien mussten immer dramatischer werden. Und irgendwann war man dann offenbar der Überzeugung, Jarosław Kaczynski war der Überzeugung, als der Spiritus Rector dieser ganzen Unternehmung, der eben auch Karol Nawrocki als Kandidaten ausgesucht hat, mehr oder weniger im Alleingang, dass man einen relativ extremen Kandidaten braucht, um die Wahl zu gewinnen. Und der Wahlkampf war heftig, er war wahnsinnig zugespitzt, er hatte wenig mit Realität zu tun irgendwann. Es gab eine Szene in einer Wahlsendung, wo Karol Nawrocki auf der einen Seite, davor Trzaskowski, der Kandidat der Regierungspartei von Donald Tusk, der Bürgerkoalition, auf der anderen Seite stehen und beide sprechen über die Sicherung der Grenzen, über die Gefahr aus dem Ausland, aber man muss die Grenzen sichern. Und erst nach ein paar Minuten wird klar, davor Trzaskowski meint die Ostgrenze. Der meint Kaliningrad und Belarus auf der anderen Seite und er meint die Kriegsgefahr. Und er spricht über die gezielte Schleusung von Geflüchteten durch Belarus an die polnische Grenze. Karol Nawrocki sprach auch von der Grenze, die gesichert werden muss. Der meinte aber die deutsch-polnische Grenze und hat Deutschland als Feind ausgemacht. Also da prallten auch so Welten aufeinander. Die Polarisierung der Gesellschaft war aber so erfolgreich, in Anführungsstrichen, aber erfolgreich aus Perspektive der Peace, dass es irgendwann nicht mehr so sehr um Sachargumente geht und viel mehr um Identität, um Glaube, um wir gegen die, mein Team gegen das andere Team. Und wir sind alle davon überzeugt, dass wenn das andere Team gewinnt, dann geht die Welt unter. Dann ist vorbei mit Polen, dann geht's Licht aus. Jarosław Kaczynski sagt, ohne Peace an der Macht ist Polen kein souveräner Staat mehr. Und das hat in so einer Wolte, mit der wirklich viele Menschen auch nicht gerechnet haben, ich war davon überrascht, im Sommer 2025 dazu geführt, dass Karol Nawrocki, wenn auch hauchdünn mit 50,89%, also minimal, aber er hat die Wahl gewonnen und ist jetzt Präsident und blockiert weiterhin zentrale Gesetzesvorhaben mit enorm hohen Kosten auch für die Gesellschaft. Also nur ein Beispiel, Nawrocki hat ein Gesetz blockiert, was die Abstandsregelung für den Bau von Windkraftanlagen flexibilisieren soll. Das hat in der Folge eine Auswirkung, die weiß ich gar nicht, ob er das selbst überblickt hat, da will ich ihm nicht zu nahe treten, die aber dazu führt, dass quasi die Ausbauziele für Windkraft in Polen, auch ein Land, was versucht, sich von fossilen Rohstoffen unabhängiger zu machen, quasi halbiert werden mussten mit einem Gesetz. Und Nawrocki macht kein Geheimnis daraus, dass er im Grunde daran arbeitet, die Regierung von Donald Tusk vorzeitig abzusägen.
Ja, gut. Und es gelingt ihm, ne?
Ja, das muss ich mal zeigen, weil das, was jetzt gerade passiert, ist interessant insofern, als dass Peace oder Kaczynski, das vermuten zumindest manche Beobachterinnen und Beobachter, sich verzockt hat mit Nawrocki. Er hat einen Kandidaten da vorne rangestellt und ist tatsächlich auch das Kunststück geschafft, die Wahl gewinnen zu lassen. Und das ist wieder wie mit Andrzej Duda so ein Kunststück gewesen. Auch Andrzej Duda war ein Kandidat, mit dem keiner gerechnet hatte. Also Kaczynski hat mehrfach Leute quasi aus dem Hut gezaubert und erfolgreich durchs Rennen geführt. Und jetzt hat er aber diesen relativ extremen Präsidenten da, den er nicht kontrollieren kann und der eher kokettiert mit dem richtig Rechtsextremen von der Konfederacja, also wirklich eine wirklich offen antisemitische, antieuropäische, homophobe, nationalistische Partei. Das ist dann nicht mehr Rechtspopulismus, das ist wirklich richtig ganz, ganz Bilderbuch rechtsextreme Partei. Und mit denen kokettiert Nawrocki eher. Und das führt dazu, dass die stärker werden, Peace selbst aber im Moment, und das auch relativ lange schon, in einem Umfrage tief ist. Die nächste Parlamentswahl findet 2027 statt, bis dahin kann noch viel passieren. Und viele Menschen in Polen befürchten jetzt, dass es so einen Backlash geben könnte, Peace vielleicht sogar wieder an die Macht kommt, aber nicht mehr stark genug ist, um alleine zu tun. Und dann, obwohl die sehr unterschiedlich sind, koaliert mit den Rechtsextremen. Und das ist ja wirklich so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber es ist nicht ausgeschlossen. Es kann aber genauso gut sein, dass dann der Rückhalt für die Bürgerkoalition von Donald Tusk eher wächst. Also im Moment sehen wir das in den Umfragen, dass die besser dastehen als in den Jahren davor. Also ich beschreibe es als das politische Pendel in Polen. Es schwingt weit aus und alles ist möglich. Es ist ganz schwer, in Polen die Zukunft vorherzusehen.
Ja gut, aber im Grunde sind es ja keine guten Nachrichten, weil sich daran ja auch zeigt, dass wenn einmal eine rechtspopulistische Partei begonnen hat, einen Staat umzubauen, sie dann auch, und das fand ich auch so bemerkenswert dann beim Lesen, sie so vehement dafür kämpft, dass das dann auch erhalten bleibt, was sie aufgebaut hat. Also dass dieser Rückbau des Umbaus eben auch unglaublich schwierig werden kann. Also das ist ja immer nicht gesetzt, dass es das auch sein wird in anderen Fällen. Aber in dem Fall, mit sogar ja jetzt noch mit dem Ausblick, dass es vielleicht noch schlimmer wird, wenn wir Pech haben. Ne?
Unglaublich schwierig, unglaublich aufwendig und zeitintensiv, was wiederum zu Enttäuschung führt, auch in der eigenen Wählerschaft. Also ich habe es angesprochen, gerade das Versprechen, das strikte Abtreibungsrecht zu liberalisieren. Polen sind Abtreibungen de facto bis auf ganz minimalistische Ausnahmen bei Strafe komplett verboten. Strafe für die Ärztinnen und Ärzte. Und das hat dazu geführt, dass mehrere Frauen de facto unter ärztlicher Aufsicht gestorben sind. Es gibt einen Fall von einer Frau, die schreibt an ihre Mutter, die lassen mich hier sterben. Da wäre Schwangerschaftsabbruch aus medizinischen Gründen dringend angezeigt gewesen. Und die Ärzte haben sich nicht getraut, weil ihnen Haft droht. Bis zu 3 Jahre Haft. Für einen Schwangerschaftsabbruch. Die hätten das an sich legal sogar machen dürfen, wenn es darum geht, das Leben der Schwangeren zu retten. Haben sie aber nicht gemacht, weil sie Angst hatten, die Frau ist gestorben. Und das war kein Einzelfall. Jetzt hat es diese Regierung, die jetzige, die Koalition, unter anderem geschafft, die Wahl zu gewinnen, weil sie versprochen haben, wir werden das ändern. Mit uns kriegt ihr wieder mehr Rechte und seid auch einfach sicherer. Und das ist halt nicht passiert. Das ist bis heute nicht passiert, weil die sich in sich nicht einigen können. Da kommt jetzt alles zusammen. Diese Parteienkoalition ist so groß und besteht aus so vielen, so unterschiedlichen Parteien, von sehr weit links bis dann auch schon wieder sehr katholisch-konservativ, dass sie sich nicht einigen können und gar keinen Gesetzesentwurf so richtig zustande bringen, beziehungsweise phasenweise vier sich widersprechende zustande gebracht hatten. Und selbst wenn sie sich einigen könnten, würde das Ganze am Präsidenten scheitern. Und dann sehen wir, dass viele, gerade der Wählerinnen, die 2023 gegen PiS und für die jetzt regierenden Parteien gestimmt haben, das vielleicht nicht mehr machen, weil sie zutiefst enttäuscht sind. Weil, nochmal, Populismus zieht Populismus nach sich. Populismus, der dann aber irgendwie mit der Realität sich messen muss, der muss enttäuschen. Und das hat viele Menschen enttäuscht. Am Ende dieser 8 Jahre PiS waren über 3000 neue Richterinnen und Richter im Amt. Die haben zehntausende Urteile gefällt. Und das geht alles, wenn man es sozusagen formal juristisch zurückverfolgt, auf einen Verfassungsbruch zurück. Man kann aber nicht sagen, wir schmeißen die jetzt alle wieder raus und wir wickeln alle Urteile der letzten 8 Jahre ab und fangen von vorne an. Dann ist ein Staat kaputt, dann ist der paralysiert. So funktioniert das nicht. Zumal ja auch viele Urteile dabei sind, die völlig unverfänglich sind. Da geht es um, was weiß ich, irgendeinen Einbruch in irgendein Haus oder einen Verkehrsunfall oder sowas. Und mit dieser Zwickmühle klarzukommen, dass da im Grunde parallele Realitäten entstanden sind, das ist unglaublich aufwendig. Die eigentlichen Kosten, der eigentliche Preis, würde ich argumentieren, ist der Schaden an der politischen Kultur. Das, was ich vorhin meinte, wenn die Stabilität auch nicht mehr da ist, weil Menschen gar nicht mehr bereit sind, sich auf Kompromisse einzulassen, auf schwierige, langwierige Aushandlungen, sondern sich auch daran gewöhnt haben, dass es schnelle, plakative Resultate gibt, die auf große Teile der Gesellschaft keine Rücksicht nehmen, aber auf mich hoffentlich, und deswegen wähle ich die dann wieder. Funktioniert Demokratie nicht mehr. Und dann gibt es wenig Stabilität und dann schwankt es wieder hin und her. Und bei den nächsten Wahlen wird dann wieder das extreme Gegenteil gewählt, was dann erst recht dafür sorgt, dass diese Korrektur der Reform eigentlich nicht mehr stattfinden kann. Und davor warne ich mit diesem Buch. Ich möchte keine Wahlempfehlung geben. Ich bin Journalist, das steht mir nicht zu, das müssen Menschen selbst entscheiden. Was ich möchte, ist, dass wenn wir wählen, wir wissen, worauf wir uns einlassen. Und rechtspopulistische Parteien wie PiS führen Gesellschaften im Zweifel in eine Situation, aus der es nicht mehr so richtig einen Rückweg gibt.
Jetzt würde mich zum Schluss noch eine Sache interessieren. Die ist jetzt nicht sehr demokratisch, wenn ich sie formuliere. Aber du hast zwischendrin mal gesagt, dass die PiS ja auch nicht davor zurückgeschreckt hat, Rechtsbruch zu begehen, um ihre Sachen umzusetzen. Wäre halt die Frage, ob da die Gegenseite nicht auch ein bisschen mehr Hardball spielen müsste. Ne? Und ob man nicht einige Sachen einfach macht, mit offenem Visier in den Kampf geht quasi. Ne?
Ja, Hardball spielen die schon an manchen Stellen. An anderen haben sie es versucht und sind gescheitert, an Gegenwehr auch an sich selbst. Aber die Reform der öffentlichen Medien beispielsweise, die war sehr hardballig. Die war rechtlich höchst umstritten, weil, ich hatte es vorhin erwähnt, der Staat ist offiziell Eigentümer der Medien in Polen, der öffentlichen. Und wird vertreten durch den Kulturminister. Und der Kulturminister hat gesagt, das ist jetzt auch wieder eine längere Geschichte, aber die Kurzfassung ist, es gibt einen Medienaufsichtsrat und PiS hat diesen Medienaufsichtsrat umgangen, indem einfach ein zweiter Medienaufsichtsrat geschaffen wurde, der Rat für nationale Medien, und der hat dann quasi PiS Medienpolitik durchgesetzt. Und das war dann nach der Abwahl von PiS wie so eine Art doppelter Sicherungsmechanismus aus deren Perspektive, weil bevor man irgendwas in den Sendern reformieren konnte, gab es diese zwei Aufsichtsräte davor, die das abgeblockt haben, und da war ein öffentlich finanziertes Mediensystem, was quasi im Dienste einer dann Oppositionspartei Propaganda betrieben hat, kann man nicht anders sagen. Und da hat der Kulturminister entschieden, als Eigentümervertreter beruft er eine Eigentümerversammlung ein, deren einziger Teilnehmer er ist, und beschließt mit quasi einstimmig zu 100%, dass die Sender aufgelöst werden. Eine Art Liquidationsverfahren überführt werden. Eigentlich aus dem Wirtschaftsrecht kommt der Gedanke, wie Konkursverfahren. Und da kann man so eine Art Konkursverwalter vorne ransetzen. Und das war sozusagen das Überbandespielen, das war der Trick, um die Medien aus dem Griff von PiS zu befreien. Das war notwendig, aber rechtlich ist es höchst umstritten gewesen. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter abstrahiert, beim Verfassungsgericht, bei den anderen Gerichten, kann man sowas nicht bringen, wenn man ja eigentlich Rechtsstaatlichkeit erhalten möchte. Also Hardball spielen ist das eine, aber man muss ja dann schon, das meine ich eben, das ist der Unterschied zwischen das Spiel spielen oder die Spielregeln ändern. Man muss ja schon irgendwie noch im Ring bleiben. Wenn man selbst putscht, dann ist der Rechtsstaat nicht mehr vorhanden. Also dann ist man wirklich in der Zone, wo man dann irgendwie sagen muss, okay, jetzt glaube ich, jetzt habe ich hier Hoffnung auf den guten Diktator, der irgendwie...
ja, was für uns tut. Aber das kann ja nicht das Ziel sein.
Naja, die Frage von mir rührte vor allen Dingen daher, weil ich beim Lesen durchaus den Eindruck hatte, dass droht, dass Polen eben schon eine gewisse Form der Diktatur da abrutscht. Auch wenn sie vielleicht noch ein paar Banden hat, die durch die EU gesetzt werden. Aber genau das droht ja auch. Also da könnte man schon mit eben genau sagen, man muss dem etwas entgegensetzen.
Ja, Diktatur ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff, aber viele Menschen haben tatsächlich Angst davor gehabt, 2023, dass das die letzten halbwegs freien Wahlen sein könnten und wenn PiS nochmal gewinnt, dann ist es vorbei. Jetzt hat man in Ungarn gesehen, auch nach 16 Jahren ist es durchaus noch möglich, so jemand abzuwählen. Aber auch in Ungarn werden wir jetzt sehen, dass der Umbau, der Rückbau des Systems von Viktor Orban extrem aufwendig und langwierig sein wird. In Polen, auch das ist ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, was jetzt passiert wäre, wenn PiS doch nochmal 4 Jahre an der Macht gewesen wäre. Die Sorge war da und ist auch nach wie vor da, dass es dann wirklich das Abgleiten ins Autokratische geben könnte. Wahlen durchaus noch stattfinden, aber einfach nicht mehr fair sind, weil Opposition nicht mehr wirklich zugelassen wird, weil sie in den Medien nicht vorkommt, weil sie einfach nicht dieselben Chancen hat. Und Wahlrecht, das ist auch 23 schon passiert, so geändert wird, dass es einfach einer Partei massiv in die Karten spielt und alle anderen benachteiligt. Aber trotzdem nochmal, ich denke, man kann jetzt dann nicht argumentieren, um das Abgleiten in einer Autokratie zu verhindern, handeln wir autokratisch. Weil dann ist ja, also damit das Kind nicht in den Brunnen fällt, stoßen wir das Kind in den Brunnen. Das kann so nicht funktionieren.
Ich würde jedem und jeder empfehlen, Blick in das Buch zu werfen, auch um ein Gefühl für die Sache zu kriegen, weil ich glaube, das kriegt man da sehr gut mit allen Problemen, die sich dann daraus ergeben, Ängsten, Sorgen und so weiter. Aber ich glaube, er ist nicht ganz unwichtig. Und in dem Sinne, Martin Adam, vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank dir für die Einladung und Entschuldigung für die technischen Probleme.
Wir glätten sie, soweit es geht. Und an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, tschüss.
Das war Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.